Im letzten Sommer haben wir in einer Predigt von mir im Haggai gelesen oder einen Text angeschaut. Es war dort die erste Rede, die er gehalten hat, im Jahr 520 vor Christus. Der Tempel war noch nicht aufgebaut oder nicht wieder aufgebaut, obwohl schon seit 18 Jahren Juden wieder zurück sind im Land, wieder dort gelebt haben. Und weil die Predigt schon so lange her ist, habe ich gedacht, ich schildere noch mal ganz kurz, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass in Jerusalem kein Tempel mehr steht. Es war so, als der Salomo gestorben ist, der grosse König Salomo, der den Tempel gebaut hat, ist das Reich nach ihm in zwei Teile zerfallen, Norden und Süden. Es war eine Strafe von Gott für seinen Götzendienst am Ende seines Lebens. Das Nordreich ist etwa 200 Jahre später dann zerstört worden von den Assyrern. Das Südreich hat noch etwas länger gelebt, ist aber dann auch in verschiedenen Phasen schlussendlich untergegangen. Jerusalem, die Hauptstadt, zerstört, der Tempel zerstört. Viele, viele Juden sind verschleppt worden auf Babylon. Etwa 70 Jahre nach der ersten Verschleppung sind dann die ersten Juden zurückgekehrt. Wir lesen von ungefähr 50'000 Juden, die zurück ins Land sind, auf Juda. Einer davon war der Zerubabel, ein anderer der Jeschua. Die werden uns noch begegnen, sie sind uns damals begegnet. Der Zerubabel aus der Königsfamilie, der politische Führer, der Jeschua, Hohepriester, der religiöse Führer. Als sie zurück in Juda angekommen sind, haben sie angefangen, gerade den Altar wieder aufzubauen, dass man wieder opfern kann. Das war etwa so etwas vom Ersten, was sie gemacht haben. Zwei Jahre später haben sie dann angefangen beim Tempel zu bauen. Und dann hat es aber schon bald Schwierigkeiten gegeben und sie haben die ganze Sache wieder Laruben. 16 Jahre sind vergangen und an dem Tempel ist nichts gewachsen, außer vielleicht Unkraut und Moos, aber der Tempel, die Mauern sind nicht aufgebaut worden. Die Leute haben sich um die eigenen Häuser gekümmert, um ihr eigenes Wohl, ihr Gärtchen. Der Tempel, haben sie gesagt, der kann warten, der hat noch Zeit. In dieser ersten Rede hat der Haggai genau das kritisiert im Auftrag von Gott. Und die Leute haben drei Wochen später angefangen zu bauen. Sie haben sich an die Arbeit gemacht und wieder angefangen, den Tempel aufzubauen. Zusammen mit dem Zerubabel und dem Jeschua haben sie da wieder angepackt. Und heute Morgen möchte ich mit euch die zweite Rede vom Haggai anschauen, wo etwa vier Wochen, nachdem sie wieder angefangen haben aufzubauen, er zu ihnen geredet hat, wieder im Auftrag von Gott. Wir lesen Haggai 2, die ersten 9 Vers. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hohepriester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Sie haben angefangen zum zweiten Mal wieder mit dem Wiederaufbau vom Tempel und schon bald hat sich wieder Mutlosigkeit breit gemacht. Wer noch den früheren Tempel in seiner Herrlichkeit kennt hat und das jetzt mit dem Jetzt vergleicht, dem ist bewusst worden, so wie damals beim Salomo wird es nicht mehr sein. So herrlich und so prunkvoll wird es das mal nicht. Und das ist gerade in dieser Zeit, wir befinden uns in der Zeit vom Laubhüttenfest, ganz besonders schmerzlich bewusst worden. Das Laubhüttenfest war ein Fest, das Gott angeordnet hat. Eines von diesen drei Festen im Jahr, wo man auf Jerusalem gewandert ist und eine Woche lang gefeiert hat, zur Ehre von Gott. Jeden Tag hat man geopfert. Es ist eigentlich das Fest in Israel. Ein riesiges Freudenfest als Dank für die Ernte, für die Obsternte, für die Weinlese und auch in Erinnerung an die 40 Jahre in der Wüste, wo Gott sie versorgt hat, in diesen 40 Jahren, wo sie eben keine Häuser hatten, sondern Zelt und die Laubhütte, sie erinnern sich so ein bisschen als unterwegs sie. Und gerade jetzt, wo sie da am Bauen sind, Laubhüttenfestzeit, kommt man in den Sinn oder realisiert sie ja, was ist das da für ein Tempel? Im Vergleich zu dem, was wir hatten. Kann man sich da wirklich freuen? Ja, der Altar startet schon ein Moment, Opfer sind wieder möglich, das ist immerhin schon etwas, besser als in den anderen früheren 70 Jahren, aber gleich, es ist nicht mehr so wie früher. Macht es überhaupt Sinn, jetzt da nochmal sich reinzuknüllen, die ganze Arbeit auf sich zu nehmen, wenn es am Schluss doch nur so einen kleinen Abklatsch ist von dem, was wir hatten? Es hätte wahrscheinlich niemand überrascht, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, gut, wir lassen es. Wir haben es noch das zweite Mal probiert, aber wir lassen es. Es hat natürlich, wie das erste Mal auch, hat es schon wieder Widerstand gegeben, auch von den Leuten, die da sind. Wir lesen von einem Tatenai, der da versucht hat, das ganze Unterfangen zu verhindern. Das haben sie zwar eigentlich noch recht dringend können lösen, mit einer Anfrage nämlich an den damaligen König. Und der hat gesagt, nein, das ist gut, die Juden dürfen das. Das hat schon ein König lang vor mir hat das erlaubt. Das ist gut und er hat sie unterstützt. Also von dort her hätte es eigentlich die Möglichkeit gehabt, weiterzubauen. Es sind mehr die negativen Gefühle, die negativen Gedanken gewesen, die sie geprägt haben von den Leuten, die gewusst haben, wie es früher ausgesehen hat. Und jetzt in diese Situation hinein redet Gott den Text, den ich euch vorher vorgelesen habe. Er möchte nicht, dass es nochmal 16 Jahre dauert, bis der Tempel gebaut wird. Darum tut er sie ermutigen mit diesen Vers, die wir im Kapitel 2 lesen. Und wenn wir jetzt dann miteinander schauen, wie Gott, auf welche Art und Weise Gott sein Volk ermutigt hat, Lade ich euch ein, euch selber Gedanken zu machen, was wir für Prinzipien aus diesem Text könnt für unser Leben heute rausziehen. Was sagt uns der Text bezüglich Ermutigung heute? Und zwar einerseits, wenn wir selber mutlos sind. Wenn wir mutlos sind, wo oder wie finden wir wieder neuen Mut? Was sagt uns der Text daraus? Oder was sagt er uns darüber, wenn andere mutlos sind? Wie können wir sie ermutigen, ihnen Mut machen? Was lernen wir aus dem Text? Gerne könnt ihr euch die Gedanken, die euch kommen, im Laufe der Predigt auf eurem Sonntagsblatt oder sonst irgendwo Notizen machen. Ich habe zwei Leute spontan eingeweiht, rekrutiert, gebeten, genötigt, dass sie sich auf so Zettel wie dort jetzt hängen, ihre Gedanken festhalten und die mit uns teilen im Laufe der Predigt. Also nicht verschrecken, wenn plötzlich jemand aufsteht und einen Zettel dafür bringt. Das ist so ganz abgemacht, gehört zur Predigt. Was kommen euch so für Gedanken, wie Gott oder wie ich persönlich kann Ermutigung erfahren oder wie kann ich andere ermutigen? Was kommt aus dem Text raus? Da wird hoffentlich dann im Laufe der Predigt so das ein oder andere Zettel hängen. Seht man es oder soll ich es noch ein bisschen vornehmen? Gut. Also, wir schauen nochmal in den Text rein, Haggai 2, Vers 4 bis 5. Und nun, sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hoherpriester. Und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist, bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Der Text, den ich gelesen habe, die zwei Verse, jetzt fangen an mit «Seid stark». Die Aufforderung, die Ermunterung, bis stark. Dazwischen kommt ein Abschnitt, den wir nachher anschauen, und es endet wieder mit einer Aufforderung: Fürchtet euch nicht. Es gibt so wie eine Klammer. Sei stark, fürchtet euch nicht. Und dazwischen, was dort steht, schauen wir nachher an. Es wird sich dann noch ein bisschen vervollständigen, das Bild. Sei stark. Wenn auch der frühere Tempel viel schöner war als das, was ihr jetzt werdet herbringen, müsst ihr dem nicht nachtrauern, dem schönen alten Tempel, der guten alten Zeit. Das bringt nichts. Sind lieber stark und schaffet. Lasst euch nicht entmutigen von negativen Gedanken. Es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Lasst euch nicht entmutigen, dass der grossartige, der prunkvolle Tempel vom Salomo nicht mehr steht. Lasst euch nicht entmutigen, dass er erst ganz am Anfang steht von dem grossen Wiederaufbau. Und wenn ihr an die früheren Zeiten denkt, an den schönen grossen Tempel vom Salomo, dann soll euch das nicht lähmen, nicht hindern, sondern anspornen, weiterzubauen, anspornen, dran zu bleiben, gerade jetzt. Erinnerungen an früher, die können uns lähmen, die können uns ausbremsen. Nämlich dann, wenn wir der guten alten Zeit nachtrauern, wenn wir auf das schauen, was wir früher hatten und was wir jetzt nicht mehr haben, was uns heute fehlt, was doch früher so schön, so gut war. Gleichzeitig können uns Erinnerungen aber auch anspornen. Sie können uns Mut machen. Nämlich dann, wenn wir zurückdenken an das, wie Gott gewirkt hat in unserem Leben, wie er seine Grösse, seine Macht, seine Herrlichkeit gezeigt hat, wie er uns versorgt hat, wie er treu zu uns gestanden ist. Wo wir seine Nähe besonders gespürt haben. Mir ist so beim Vorbereiten von der Predigt ein altes Kinderlied plötzlich so durch den Kopf. Vielleicht kennen es die einen oder andere, ich muss es nicht vorsingen, keine Angst. Aber der Text ist: Zähl doch das Gute auf, wo Gott dir schenkt. Es ist viel mehr, als dass du je hast gedacht. Freu dich daran, was Gott kann. Und fang mit Zählen doch gerade wieder vorne an. Wenn wir uns daran erinnern, an Gottes Macht, an seine Herrlichkeit, an seine Grösse, dann kann uns das ermutigen. Es kommt also ganz darauf an, mit was wir aus der Erinnerung machen. Ob wir uns ob wir etwas nachtrauern oder ob wir uns davon anspornen lassen. Gott hat sein Volk nicht daran gehindert, sich zu erinnern. Im Gegenteil, was dazwischen, zwischen diesen Aufforderungen, führt er ihnen vor Augen, was früher war. Er ruft ihnen selber in Erinnerung, was sie erlebt haben. Er sagt ihnen, das Versprechen, ich lese Vers 5, oder aus dem Vers 5, das Versprechen, das ich euch damals gegeben habe, als ihr aus Ägypten gezogen sind, das gilt immer noch. Es ist noch aktuell. Was hat er ihnen versprochen? Was hat er für einen Bund gemacht mit ihnen? Ich lese aus dem 5. Mose, Kapitel 7, zwei Vers, wo das ein bisschen zum Ausdruck kommt. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott hat das Volk Israel ausgewählt als sein Eigentum, ein heiliges Volk, ausgesondert von allen anderen Völkern, aus Liebe und weil er es versprochen hat, schon am Abraham, am Isaak wieder bestätigt, am Jakob bestätigt. Und das Versprechen hat er eingelöst. Und an das erinnert Gott jetzt zur Zeit des Haggai sein Volk. Der Bund, den ich vor vielen Jahren geschlossen habe mit euch, der ist immer noch aktuell. Ich bin treu. Ich bin ein treuer Gott. Das war damals schon so gewesen und ich bin es immer noch. Er stellt sich vor in dem Text immer wieder als Herr der Heerscharen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das Volk soll wissen, das ist nicht irgendein Gott, nicht irgendein Nobody, sondern das ist der allmächtige König, der Chef der himmlischen Armee. Und wenn alle Könige auf dieser Welt das Gefühl haben, sie hätten die beste Armee, die von Gott ist noch 10-mal besser. Gott ist ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Alle Engel dienen ihm. Und der grosse Gott, der hält seinen Bund. Er ist mit seinem Volk. Nicht nur damals in Ägypten, wo er sie rausgeführt hat, befreit hat, sondern gerade auch jetzt. Im Vers 4 lesen wir: Nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Sei stark, Jeschua. Sei stark, alles Volk des Landes. Und arbeitet, und dann begründet, denn ich bin mit euch. Die Zusage ist schon im ersten Kapitel gekommen, in der ersten Rede. Und da wird sie wiederholt: Ich bin mit euch. Ich bin mit euch, sagt Gott, zum Zerubabel, zum Jeschua, zum ganzen Volk. Und im Vers 5 lesen wir, wie er sagt: mein Geist bleibt in eurer Mitte. Mein Geist ist bei euch. Auch wenn der Tempel nicht mehr so prächtig wird sein wie früher, wenn die Herrlichkeit von Gott nicht mehr in diesem Tempel wohnt. Wenn es vielleicht aussieht, als hätte Gott sein Volk im Stich gelassen. Leute vielleicht sogar das Gefühl haben, ja, wo ist der Gott von früher? Es gibt keinen Grund, jetzt gerade den Battle anzuschmeißen, weil Gott ist mit ihnen. Sie sind nicht sich selber überlassen. Nein, der allmächtige Gott ist bei ihnen und sein Geist ist mitten unter ihnen. Was ist das für ein Geist, der da mitten unter ihnen ist? Es ist Gott selber. Nicht irgendeine Märchenfigur oder ein Fabelwesen, nein. Gott selber ist mitten unter ihnen und mit ihm auch seine Kraft. Gottes Geist wird sehr oft in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, mit Gottes Kraft in Verbindung gebracht. So hat zum Beispiel Jesus zu seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt auch Kraft. Und der Paulus schrieb: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn Gottes Geist da ist, ist auch Kraft da. Und Angst muss schwinden. Der Zerubabel, der Jeschua und das ganze Volk müssen also nicht Angst haben. Das ist das, was da steht. Fürchtet euch nicht. Gott spricht ihnen zu: Ich bin mit euch. Ich bin ein treuer Gott. Da, wo Gottes Geist ist, ist auch Gottes Kraft. Nicht nur damals, sondern auch heute noch. Gerade der Vers von Paulus, den hat er an Timotheus geschrieben, zur Zeit vom Neuen Testament. Ich denke, da können wir gut, gerade eins zu eins, auch für uns heute noch als gültig anschauen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt hat Gott mit seinem Volk einen Blick zurückgeworfen in die Vergangenheit, in das Jahr von Ägypten, Auszug. Und in den nächsten Vers, vom 6. bis zum Schluss, da lenkt er den Blick in die Zukunft, macht er einen Ausblick mit seinem Volk. Ich lese mit euch nochmal die Vers ab Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscharen noch einmal: Wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt heute Morgen all die Verheißungen im Detail anzuschauen. Aber eine spannende Entdeckung möchte ich euch gleich, mit euch gleich teilen, und das ist Folgendes. Damals, wo der Haggai oder Gott durch den Haggai geredet hat, hat er in die Zukunft geredet. Hat ihnen gesagt, was noch wird geschehen, was er noch vorhat. Gleichzeitig ist es aber eigentlich nichts anderes als eine Erinnerung. Eigentlich haben sie das schon gewusst. Oder sie hätten es können wissen, weil die Propheten früher, vor dem Haggai, das genau schon so gesagt haben. Der Haggai sagt da eigentlich nichts Neues, als was der Jesaja oder der Joel, der Hesekiel schon gesagt hat. Die Propheten, die vor ihm gelebt haben. Und gleich hat Gott für nötig gefunden, ihnen das nochmal zu sagen. Ihnen nochmal die Worte mitzugeben, sie daran zu erinnern. Und ich denke, wir sind heute ganz in einer ähnlichen Situation. Wir haben die Bibel. Darin stehen ganz viele Sachen, die die Zukunft betreffen. Nicht nur natürlich, vieles ist auch Vergangenheit, aber vieles auch, was in Zukunft wird passieren, was Gott noch vorhat. Viele Zusagen und Verheißungen finden wir da drin. Wir müssen nur manchmal wieder daran erinnert werden. So wie der Haggai das Volk hat müssen daran erinnern, an das, was die früheren Propheten schon gesagt haben. Daran erinnert werden müssen wir vielleicht manchmal und natürlich auch drin lesen. Im Neuen Testament wird die Gemeinde manchmal als Tempel bezeichnet. Und über die Gemeinde sagt Jesus an einer Stelle: Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das hat er an Petrus gesagt, im Matthäusevangelium 16, Vers 18, können wir es nachlesen. Eine Zusage über die Gemeinde. Auch wenn die Gemeinde bedrängt wird, wenn sie verfolgt wird, wenn man sie zum Schweigen bringen will, wenn man sie auslöschen will, was immer wieder probiert worden ist in der Vergangenheit und auch heute noch. Auch wenn die Gemeinde schwach und unvollkommen ist, wenn sie in der Gesellschaft verachtet ist, geächtet wird, Jesus lässt nicht zu, dass die Gemeinde ausradiert wird, dass seine Gemeinde zerstört wird. Er baut seine Gemeinde. Das ist das Zweite, was auffällt. Nicht wir, sondern er baut die Gemeinde. Und wir können einen Teil dazu beitragen. Eine andere Stelle, Johannes 16, Vers 33, ganz bekannt. In der Welt, da habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe sie schon besiegt oder überwunden, je nach Übersetzung. Jesus spricht das seinen Jüngern zu. Auch eine Verheißung an Gemeinde oder an Christen, wo wir uns daran festhalten dürfen. Oder noch eine letzte Stelle aus dem Thessalonicherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Eine kleine Auswahl von drei Versen, was Gott noch vorhat oder wie er für uns schaut, wie er ist. Eine Zusage, ein Zuspruch, den wir in der Bibel haben, der uns vielleicht einfach manchmal nicht präsent ist. Es ist vielleicht ein bisschen tief unten, es heisst Verheißungen. Abschnitt Vers 6 bis 9. Zusagen von Gott, die uns ermutigen können. Wir haben hier eine schöne Sammlung. Danke vielmals für eure Gedanken. Was können wir mitnehmen aus dem Text bezüglich Ermutigung für uns persönlich im Blick auf andere? Vielleicht stehen auf euren Sonntagsblättern ähnliche Gedanken, vielleicht habt ihr noch weitere. Überlegt euch doch, was nehmt ihr mit von diesen Zetteln, von euren Gedanken? Was ist das, was die Aussage, die euch begleiten soll in die kommenden Wochen? Wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt, könnt ihr gerne nachher noch vorkommen und die Zettel studieren. Im Text ist es vor allem um Ermutigung gegangen, jetzt im Zusammenhang mit einem Auftrag. Sie haben den Auftrag gehabt, baut den Tempel wieder auf. Sie sind kraftlos geworden, mutlos geworden und sie haben Ermutigung gebraucht. Es gibt natürlich auch viele Situationen, wo man sonst mutlos werden kann. Der Fokus da im Text ist Ermutigung für eine Aufgabe, für einen Auftrag. Und so möchte ich gerne schließen mit Vers 4. Und dort, wo Serubabel steht, darfst du gerne deinen Namen einsetzen. Und dort, wo Jeschua steht, der vom Nachbar oder vom Ehepartner, wie auch immer. Nun sei stark. Vreni, Fritz, Hans, Matthias. Nun sei stark, spricht der Herr. Und sei stark. Wieder Hans-Rudi, Susanne, Andrina. Sei stark, ganze FEG Bubiken, ganze Gemeinde von heute. Und arbeitet. Nehmt euren Auftrag wahr, den Gott euch gibt. Ich bete. Herr, du grosser und mächtiger Gott, ich danke dir für deine Treue. Treue zu deinem Volk, zu Israel. Treue auch zu uns heute. Danke, bist du ein Gott, der mit uns ist. Ein Gott, der seinen Geist ausgossen hat über uns. Ein Gott, der in uns lebt, der uns Kraft gibt für all die Herausforderungen im Alltag. Danke, dürfen wir bei dir immer wieder neuen Mut tanken und ja, gibst du uns das, was wir nötig haben, um im Alltag zu bestehen und den Auftrag oder die Aufgabe, die du uns dreistellst, auch wahrzunehmen. Danke für dein Durchtragen immer wieder neu. Hilf uns auch, dass wir einander ermutigen können, als Gemeinde füreinander da sein und immer wieder auch auf dich schauen, uns auf dich ausrichten. Amen.